Grüß Gott, liebe Zuhörer, bei unserer Talksendung zur heutigen Pfarrei der Woche. Mein Name ist Solveig Faustmann. Wir sind diesmal in der Heimat von Boris Becker. Ich glaube, unter diesem Aspekt ist die Stadt Leimen überregional bekannt. Wir interessieren uns hier natürlich für die Pfarrei Herz Jesu und für die Seelsorgeeinheit und haben dazu einen Gast eingeladen. Das ist Pfarrer Arul Lurdu, den ich herzlich in unserer Sendung begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Faustmann.
Herr Pfarrer Lurdu, würden Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen? Wie lange sind Sie schon hier?
Ja, wie Sie sagten, mein Name ist Arul Lurdu. Arul ist eigentlich ein Name aus Tamil, das heißt Johannes. Und Lurdu kommt von der Wallfahrtskirche Lourdes in Frankreich. Und daher trage ich eben den Johannes und Maria zusammen, die eigentlich unter dem Kreuz Jesu dann standen. Ja, ich komme aus Indien, ich bin ein Tamile und ich bin viele Jahre bei den Steilmissionaren gewesen. Und vor der Priesterweihe habe ich mich entschieden, Weltpriester zu werden, aber trotzdem Missionar sein. Und dann kam ich aus großem Interesse nach Deutschland, nach Freiburg. Und ich habe in Freiburg studiert und im Jahr 2003 als Priester der Erzdiözese Freiburg geweiht worden. Und dann seitdem war ich 3 Jahre in Markdorf am Bodensee und dann in Wiesloch als Vikar und Kaplan. Und seit 2008 bin ich hier in dieser wunderbaren Stadt Leimen.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Ja, die Stadt Leimen, wo liegt die denn überhaupt?
Die Stadt Leimen ist in der Kurpfalz, etwas bergisch, aber auch ganz flach. Und das ist eben eine Stadt kurz vor Heidelberg.
Wenn man von der Autobahn kommt, dann sieht man schon eine Stadt auf dem Berg, nämlich auf dem Höhenzug liegt dort ein Wohngebiet mit vielen Hochhäusern. Das gehört schon zu Heidelberg. Wie weit ist denn Leimen und Heidelberg voneinander entfernt?
Das ist gar nicht. Wenn Leimen aufhört, dann beginnt halt eben Heidelberg.
Okay. Wie viele Einwohner hat Leimen heute?
Über 25.000 Menschen. Und wir haben einen Oberbürgermeister und eine Bürgermeisterin.
Und worauf sind die Leimener besonders stolz?
Ja, Sie haben schon vorhin angedeutet über eine Persönlichkeit, die Leimen auch sehr bekannt und berühmt gemacht hatte. Aber auch im Gewichtsheben war Leimen immer wieder das Erste in der ganzen Welt. Aber ganz besonders vor 30 Jahren, so habe ich mir sagen lassen, dass Leimen eine Vorzeigestadt war, vor allem halt auch in der Wirtschaft.
Also die Leimener sind erstens sportlich. Und es ist ja auch Waldorf in der Nähe mit der großen Softwarefirma SAP. Also wirtschaftlich ist die Gegend schon noch stark, oder?
Auf jeden Fall. Die ganze Kurpfalzregion ist deshalb auch sehr wichtig, weil wir hier nicht wenige Menschen haben, immer mehr Neuzugsgebiete, zum Beispiel hier in Usloch oder in Sandhausen haben wir jetzt auch neue Gebiete, die irgendwie auch dann aufgebaut werden. Und in Leimen selber haben wir wirklich ganz wachsende Bevölkerung und deshalb haben wir auch immer mehr auch halt Kindergärten, die wir halt dann bauen müssen, weil einfach hier nicht so leblos wird. Und das ist halt auch sehr, sehr, sehr wichtig für die Stadt, dass wir halt verschiedene Personen, aber auch die Menschen aus dem Ausland sind auch hier ganz stark.
Ja, ich habe auf der Fahrt hierher schon etliche Schulkinder gesehen. Die Schule war gerade aus, habe ich gedacht. In Leimen gibt's Kinder, das ist schön. Sie sagen, es kommen viele Menschen, kommen auch Leute, um Leimen zu besichtigen?
Leimen ist schon eine Stadt, die nicht irgendwie so bekannt ist, dass alle irgendwie kommen, aber Menschen mit Hintergrund wissen, sie kommen sehr, sehr gerne nach Leimen oder nach St. Ilgen oder nach Sandhausen oder Nussloch.
Gibt es da noch einen alten Stadtkern? Die Stadt ist ja schon sehr, sehr alt.
Ja, es gibt einen Stadtkern. Aber jetzt momentan macht die politische Gemeinde oder der Gemeinderat ganz große Überlegungen, wie wir halt diesen Stadtkern noch einmal irgendwie mit Leben erfüllen können und füllen können. Und das ist auch für die Leimener sehr wichtig. Auf einer Seite sagen wir sind eben der Vorort zu Heidelberg. und dass wir fast alles dann dort haben, ob wir überhaupt hier einen Stadtkern brauchen oder ob das irgendwie mit Leben halt gefüllt werden kann. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Leimene, die sehr gerne ja wünschen werden, dass es halt hier auch Leben gibt, vor allem auch in der Stadt Leimen.
Mit Stadtkern meinen Sie auch Läden?
Richtig, dass Menschen einfach mal kommen können, dass sie zu den verschiedenen Ärzten gehen können oder dass Menschen, die halt zu den halt Geschäften kommen, dass sie auch irgendwie halt essen können oder dass Menschen, die halt geschäftlich halt unterwegs sind, dass sie halt ein Hotel haben, dass sie einfach auch den halt Stadtkern einfach auch nutzen können oder auch, dass verschiedene Kultur- und religiöse Angebote auch dann gibt, dass die Leute sich irgendwie freuen können.
Wie stehen denn die Leimener zu Heidelberg? Sagen Sie, das ist die große Stadt, die uns frisst?
Ja, umgekehrt. Wir sind alle froh, dass wir Heidelberg haben. Aber auf der anderen Seite, wir sind froh, dass wir nicht unbedingt in Heidelberg wohnen müssen. Dass wir wirklich auch weg von Heidelberg sein können, dass wir ein bisschen halt aufatmen können von der großen Stadt. Aber trotzdem hat Leimen eben das Gefühl der Stadt, dass wir wirklich auch eine große Kreisstadt sind.
Und es gibt ja auch ein Naturschutzgebiet hier, habe ich gesehen.
Genau, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch in der letzten Zeit sehr viel intensiviert von Heidelberger Zement. Das ist eine Firma, die eben in Leimen entstanden ist. Mittlerweile ist ein Weltkonzern geworden ist. Und von diesen Steinbrüchen, die wir halt damals genutzt hatten, die sind mittlerweile naturgeschützt. Und das ist auch für uns eine ganz, ganz wertvolle Sache.
Aber ich fuhr da über eine Straße und da wurden an einer Seilbahn so Loren mit Steinen drin über die Straße geführt.
Genau, und das machte eben damals auch die Stadt Leimen aus, weil wir halt dieses Rohmaterial eben von uns selber dann halt dann genommen hatten. Aber dann später, als es dann halt aus war, ist die Firma dann ausgewandert und jetzt kommt eben das ganze Rohmaterial aus Nussloch.
Aus Nussloch. Ja, vielen Dank, dass Sie uns etwas erzählt haben über die Stadt Leimen. Jetzt komme ich zur Pfarrei. Sie haben erwähnt, es ist ja sehr schön, es ziehen so viele Leute nach Leimen. Wie ist denn die Seelsorge für die Zugezogenen? Werden die begrüßt, wenn sie hierher ziehen?
Ja, die Pfarrei Herz Jesu Leimen ist stolz auf die Kirche selber, weil wenn Sie halt von der Autobahn kommen oder von der B3, von allen Straßen kann man die wunderbare Herz-Jesu-Kirche sehen, weil sie eben auf dem Berg steht. Und dieser Willkommensgruß wird auch persönlich übermittelt, wenn jemand wirklich einzieht in die Stadt Leimen, dass sie einen tollen Brief bekommen von mir und dass sie auch den Fahrbrief, der halt monatlich rausgeht, auch dann dabei und dass sie einfach auch begrüßt werden und wenn es möglich ist, dann wird auch ein oder andere von unseren Ehrenamtlichen sie besuchen.
Also Sie haben einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für neu Zugezogene?
Nicht nur das. Wir haben für die Neuzugezogenen, wir haben für die Senioren, aber auch für verschiedene Menschen, unsere Kranken zum Beispiel, sie werden halt so regelmäßig besucht durch unsere Krankenkommunionhelferinnen und Helfer. Und so werden wir immer mehr halt einfach mal mit den Menschen halt verbunden sein.
Herz Jesu in Leimen ist eine selbstständige Pfarrei, aber in der Seelsorgeeinheit gibt es noch weitere Pfarreien, die Sie zu betreuen haben, Herr Pfarrer?
Genau, Herz Jesu Pfarrei ist eine der drei Pfarreien in der Stadt Leimen, neben St. Egidius und St. Peter. Und dann gibt es zwei weitere politische Gemeinden. Einmal die Gemeinde Nussloch, wo die Pfarrei St. Laurentius ist, und die politische Gemeinde Sandhausen, wo wir die Pfarrei St. Bartholomäus haben. Und alle fünf Pfarreien nach der Entscheidung unseres Erzbischofs selbstständige Pfarreien mit kanonischem Recht, aber sie sind eben eine große Seelsorgeeinheit und sogar wir sind die größte Seelsorgeeinheit im Dekanat Wissloch mit über 15.000 Katholiken.
Vielen Dank. 15.000 Katholiken, das ist schon eine Verantwortung. Nach der Musikpause werden wir Pfarrer Lurdu fragen, wie sich die Seelsorge in dieser großen Seelsorgeeinheit gestaltet. Willkommen zurück, liebe Zuhörer unseres Radios. Sie hören die Sendung Pfarrei der Woche. Ich bin Solveig Faustmann und unsere Pfarrei der Woche ist diesmal Herz Jesu in der Stadt Leimen. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Arul Lurdu. Wir haben uns schon über die Stadt Leimen unterhalten, auch über die Seelsorgeeinheit mit 5 Pfarreien. Und meine nächste Frage an Pfarrer Lurdu ist: Können Sie uns etwas über das Seelsorgeteam erzählen? Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass das 6 Herren sind.
Ja, wir sind eben eine große Seelsorgeeinheit oder die größte Seelsorgeeinheit im Dekanat Wiesloch für 15.000 Katholiken mit 6 Kirchen, 6 Kindergärten. Es arbeiten über 130 Mitarbeiter mit mir zusammen in dieser Seelsorgeeinheit. Und wir sind eben im Seelsorgeteam, wie Sie sagen, Männer. Und es sind ein Kooperator, ein Priester, der mich unterstützt, 2 Diakone, die nebenberuflich sind, und 2 Pastoralreferenten und dann einen Gemeindereferenten. Wir haben einfach mal unterschiedliche Bereiche und wir treffen uns einmal in 2 Wochen. Aber zusätzlich ist auch eben die Verwaltung, und da hilft der Stiftungsrat, der eigentlich von den Ehrenamtlichen dann ja zusammengekommen ist und ja mit mir die ganze Arbeit macht.
Ist das Zufall, dass jetzt nur Männer im Seelsorgeteam sind? Hat sich das einfach so ergeben?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man dann sagt, ja, es sind doch viele Frauen in die Kirche gehen, wieso sind die Männer hier? Ich würde nur sagen, das ist ein reiner Zufall, weil vor 2-3 Jahren hatte ich auch Frauen in meinem Team und das ist halt immer wieder halt der ständige Wechsel und jetzt momentan sind wir eben die Männer. Und ist auch gut so.
Haben Sie denn diese Bildung einer Seelsorgeeinheit hier erlebt oder war das schon vor Ihrer Zeit, dass man die Pfarreien hier so zusammengeschlossen hat?
Als ich dann im Jahr 2008 die Seelsorgeeinheit Leimen bekommen hatte, waren 3 Pfarreien. Im Jahr 2011 gab es dann eine weitere Fusion und somit habe ich dann seit 2011 5 Pfarreien in dieser großen Seelsorgeeinheit.
Und wie fühlt man sich als Pfarrer, wenn neue Pfarreien dazukommen? Das dauert doch sicher lange, bis man einigermaßen einen Überblick hat, oder?
Da haben Sie vollkommen recht. Es ist nicht einfach. Und vor allem auch, wenn man immer dazu nimmt, dann muss man schon mit den Pfarreien verhandeln und auch mit der Geschichte und mit den Verletzungen der jeweiligen Pfarreien auch dann halt umgehen. Und man bedauert sehr, dass man vor Ort keinen Priester oder keinen Pfarrer mehr hat. Und das eben einfach auch so weit zu pflegen, dass sie doch sich angenommen fühlen, dass man wirklich auch bei den Menschen da ist, immer wieder auch sie besucht oder auch ihnen ein Gefühl vermittelt, dass ich der Pfarrer für alle Pfarreien bin, nicht nur für eine Pfarrei, wo ich wohne. Und das ist schon ganz, ganz halt wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nach so vielen Jahren auch dann sagen kann, dass ich einigermaßen meine Arbeit gut gemacht habe.
Man muss sich ab und zu auch ein bisschen klar machen, was man alles geleistet hat, oder?
Richtig, allein, was die Leute nicht viel sehen, dass die Menschen immer wieder halt seelsorgerliche Gespräche brauchen, dass sie auch besucht werden möchten oder dass die Kranken ununterbrochen halt besucht werden sollen oder dass sie die halt Krankensalbung oder auch halt Wegziehung halt angeboten wird, ohne wenn und aber, dass halt jederzeit halt bereit sein soll, halt Tag und Nacht, oder dass jemand halt zur Beichte kommen möchte, dass man wirklich auch immer halt die Zeit nimmt. Und was auch bei uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass jede Pfarrei 2 Messen auf jeden Fall hat, ohne irgendwelche Ausnahme, ohne Ferienprogramm, dass wir immer alle Wochenenden jede Pfarrei eine Sonntagsmesse bekommt. Und dass die Leute sagen, okay, wir lassen die Kirche vor Ort. Das heißt, ich muss immer schauen, dass die Menschen vor Ort ihren Glauben leben können mit allen. Das heißt, in einem Jahr habe ich fast 1500 Gottesdienste. Das heißt, so viele Angebote gibt es hier und das macht auch das Leben sehr schön hier in der Seelsorgeeinheit.
Ich habe gesehen, die Gottesdienste werden in einem rotierenden Muster angeboten. Also es ist nicht so, dass jede Woche am Samstagabend um 18 Uhr dieselbe Kirche die Heilige Messe hat, sondern jeden Samstag hat eine andere Kirche um 18 Uhr die Heilige Messe. Warum haben Sie sich für dieses Modell entschieden? Ist es nicht schwer dann, dass die Leute wissen, wann haben wir überhaupt die Messe bei uns?
Aus dem Grunde, dass jede Pfarrei wichtig ist. Gauangeloch als kleinste Pfarrei mit etwa 800 Katholiken wäre nicht schlecht behandelt wie die Pfarrei St. Bartholomäus in Sandhausen mit über 4000 Menschen. Das heißt, für mich ist die jede Pfarrei gleich wichtig. Um das irgendwie auch zum Ausdruck zu bringen, haben wir so gemacht, dass eine gewisse Rotation möglich ist, dass auch die Leimner mal um 10.30 Uhr nach einem guten Ausschlafen irgendwie in die Kirche kommen können oder auch, dass ein anderer Pfarrer halt an einem Abend bekommt. Das heißt, wir gemeinsam tragen die Last der anderen auch, aber auch die Schönheit, dass die Leute auch sehr gerne auch dann mobil sein können, dass sie sagen können, okay, auch wenn in meiner Pfarrei halt in meiner Kirche am Samstagabend halt keine Messe ist, dann gehe ich halt am nächsten Tag halt irgendwo anders hin. Das heißt, wir sind halt global denkend, aber die Werktagsmessen sind immer fixiert. Das heißt, halt jeden Tag gibt es irgendwo in einer Kirche Messe und das ist halt eben für immer so. Und das macht auch, das heißt, wir haben auf einer Seite diese fixierte, aber auf der anderen Seite diese lockende Weise, dass wir halt die Gottesdienste anbieten. Das ist auch so in einem Sinne ein Versuch, die gesamte Seelsorgeeinheit als eine große Pfarrfamilie zu machen. Dadurch, dass wir schon katholisch sind, das ist schon halt eine wunderbare Sache, dass wir egal wohin gehen, dass wir dieselbe heilige Messe feiern können. Und dass, wenn es schon irgendwie eine Weltkirche dann hier ist, warum nicht, dass wir halt diese fünf Pfarreien halt miteinander und füreinander halt unterwegs sein können.
Haben Sie jeden Werktag einen Gottesdienst?
Ja. Momentan halt montags nur für die Klöster. Also wir haben zwei Ordenskonvente hier.
Was für Klöster sind das?
Einmal in Leimen haben wir die Karmelitinnen aus Indien. Sie sind fast 40 Jahre in Leimen und die Leimener Bevölkerung kann nie irgendwie denken ohne das Kloster. Und dann haben wir ein Kloster der Marienschwestern in Nussloch. Und beide Schwestern kommen eben aus Indien.
Sie haben mir vorhin erzählt, als wir uns unterhalten haben, dass Sie auch sehr dafür sind, dass es hier Klöster gibt und dass Sie auch was dafür tun, dass vielleicht noch ein Orden kommt. Was ist denn der Nutzen, den eine Stadt davon hat, wenn es Klöster gibt? Oder was fehlt, wenn es keine Klöster gibt?
Ein Kloster ist immer zuerst mal ein lebendiges Zeichen des Glaubens. Ich weiß, dass viele Menschen hier glauben und viele Menschen eben ihre Religion leben. Dadurch, dass unsere Konzepte oder halt Vorstellungen als Religion eben eine Privatsache ist, trotzdem lebt eine Religion auch durch sichtbare Zeichen. Und die Ordensschwestern allein durch ihre Tracht oder durch ihre Kleider zeigen sie, dass sie für Jesus sich entschieden haben. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und zweitens, dass als Ort, dass halt Menschen kommen können und dann einfach auch mit ihnen sprechen können oder dass die Kinder mit ihnen spielen können oder dass sie einfach mal sehen, dass es auch betende Menschen gibt in der Stadt. Und das ist schon sehr wertvoll. Für viele Leute ist es wichtig, dass die Schwestern beten. Und ich bin so stolz und dankbar für unsere Schwestern, dass sie wirklich sehr, sehr viel beten, dass sie in einem Tag trotz ihrer 8-stündigen Arbeit draußen, dass sie sehr viel Zeit nehmen für Anbetung, für Rosenkranz, für persönliche Gebete, für Schriftlesung, für die Meditation. Und das ist halt sehr wichtig. Und außerdem, in einer Zeit, wo der Glaube langsam so von unserer Gesellschaft zu verschwinden droht, solche Zeichen sind gerade wichtig.
Vielen Dank. Es werden sich alle Schwestern, die uns hören, sehr freuen, dass Sie jetzt einmal so grundsätzlich gesagt haben, wie wichtig die Ordensschwestern doch für uns sind. Liebe Zuhörer, Wir machen noch eine kleine Musikpause und danach geht es weiter mit dem Interview mit Pfarrer Ludo. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Radios. Sie hören das Interview zur Pfarrei der Woche mit Pfarrer Arul Lurdu aus Leimen. Herr Pfarrer, wir haben uns schon unterhalten über Ihre Pfarrei. Jetzt wollte ich noch fragen, wir werden ja bundesweit gehört. Was können denn die anderen Pfarreien von der Pfarrei hier oder von der Seelsorgeeinheit hier in und um Leimen lernen? Was könnte man sich abgucken?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ich glaube schon, dass andere Pfarreien sehr, sehr aktiv sind wie wir. Aber ich kann vielleicht drei Merkmale dann geben. Einmal die Liebe zu der Eucharistiefeier, was für unsere Seelsorgeeinheit sehr wichtig ist. Dass wir die Feste des Glaubens sehr, sehr gerne feiern. Zweitens ist die Ökumene sehr wichtig. Wir haben syrisch-orthodoxe Christen, die sogar unsere Herz-Jesu-Kirche nutzen für ihre Gottesdienste. Und wir haben eine ganz tolle Zusammenarbeit mit den evangelischen Mitchristen. Diese Region ist sowieso sehr evangelisch geprägt. Wir sind eben weniger als die evangelischen Mitchristen. Und ich bin auch sehr dankbar für meine evangelischen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir arbeiten, dass wir halt gemeinsam zum Beispiel die Osternacht beginnen oder dass wir halt gemeinsam Pfingstgottesdienste machen oder wir haben auch dann versucht, Taufgottesdienste zusammen zu feiern oder auch politisch uns zu engagieren, dass wir Demonstrationen machen gegen die Christenverfolgung in der Welt. Und dann, was auch für uns sehr wichtig ist, wir sind sehr engagiert für die Kranken und für die Betrübten, für die Seniorinnen und Senioren. Zum Beispiel sonntags werden die Krankenkommunionhelfer ausgesandt von der Heiligen Messe, dass sie die Heilige Messe nicht in der Kirche beendet, sondern dass es einfach zu den Wohnungen und Zimmern der kranken Menschen dann auch dann geht.
Wie viele Krankenkommunionhelfer haben Sie denn?
Etwa 20 Personen.
Sind Sie gut versorgt mit Ehrenamtlichen hier in den Pfarreien?
Ja, auf jeden Fall, aber ich könnte noch ganz viele Ehrenamtliche brauchen. Ich bin halt wie Jäger und Sammler, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch den Menschen, die wirklich auch die Freude des christlichen Glaubens ausstrahlen. Und das ist halt ganz wichtig, dass Menschen halt eben diese Freude in der heutigen Gesellschaft auch in verschiedener Weise politisch oder diakonisch oder auch in der Verkündigung auch irgendwie dann geben und schenken.
Mhm. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns jetzt noch die Kirche anschauen, die Kirche Herz Jesu zusammen besichtigen und unseren Hörern vorstellen. Denn wir werden ja am kommenden Sonntag den Gottesdienst aus dieser Kirche übertragen. Die Kirche ist eigentlich in einem Wohngebiet, nicht in der Innenstadt.
Genau, das ist wirklich ganz toll. Und ganz besonders gibt es auch nach dem 10.30 Uhr Gottesdienst sogenannte Weißwurstessen. Unser Gemeindeteam und die Pfarrgemeinderäte, sie helfen dabei, dass sie für die Menschen dann Wurst und dann Getränke oder halt Brot organisieren, dass sie wirklich auch diese Gemeinschaft spüren können.
Was würden Sie sonst noch sagen? Was fällt noch auf an der Kirche?
Dass die Kirche immer tagsüber offen ist, dass viele Leute auch mal kommen, sich zu erholen und zu beten. Und es gibt auch ein Fürbittbuch, da schreiben die Menschen ihre Sorgen und Nöte. Und diese Anliegen werden auch in den Heiligen Messen übernommen. Und auch ich bete ganz besonders auch für diese Anliegen. Und dann gibt es auch eine Kinderecke, wo die Kinder selbstverständlich auch während dem Gottesdienst ein bisschen spielen können und dass sie auch Bilderbücher anschauen können. Und damit ist es auch unsere Kirche eine familienfreundliche Kirche. Und es gibt auch Betreuungen während dem Wortgottesdienst in der Heiligen Messe für die Kinder selber, dass die Kinder auch in ihrer eigenen Sprache das Wort Gottes dann aufnehmen und dann auch dann reflektieren können.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen jetzt vor der Kirche Herz Jesu. Von außen ist sie cremeweiß. Die Zahl 1914 ist außen auf der Mauer eingeprägt. Ist das das Jahr, wo die Kirche gebaut worden ist?
Ja, eigentlich, wenn Sie, Frau Faustmann, einfach sich umdrehen, da sehen Sie die evangelische Kirche. Sie heißt es Mauritiuskirche. Es ist interessant, dass diese Kirche eben die ursprüngliche katholische Kirche war und nach der Reformation die Kirche geworden für die evangelischen Mitchristen, weil alle Leimner eben evangelisch geworden sind. Dann gab es fast 200 Jahre keine katholische Kirche. Dann haben die Katholiken eben im Weinkeller und so weiter ihre heilige Messen gefeiert. Und dann haben sie dann sich entschieden, hier auf dem Berg diese Kirche zu bauen im Jahr 2014. Später mussten sie aufhören und so haben sie dann im Jahr 1921 dann fertig gebaut. Und ja, und daher ist die Kirche noch nicht so richtig 100 Jahre alt.
Wie nennt man denn den Stil?
Jugendbarock. Da sieht man, wie Sie es gerade sehen, an den Säulen. Das sind auch ganz feine goldene Streifen. Und dann ist es auch diese große Arche, dass die Wohnung Gottes auch dort ist. Da ist auch dieser rote Teppich. Der Herr Berno Miller, der auch das Buch geschrieben hat, beschreibt auch, dass es auch für viele Künstler dieser Kirche sehr wichtig ist.
Also was am meisten auffällt, sind schöne Holzfiguren.
Es war ungefähr so in den 60er Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man auch den Hochaltar oder die Seitenaltäre halt entfernt hatte und dass man irgendwie sehr modern gestalten wollte. Und daher kamen auch diese Holzfiguren.
Ja, liebe Zuhörer, vorne im Altarraum sieht man das Kreuz Christi sehr groß und links einen Soldaten, der mit der Lanze reinsticht in das Herz von Jesus und rechts steht, ich glaube, das ist die Mutter Gottes mit einem Kelch, die das Blut aus dem Herzen auffängt.
Das ist eine Frau, die das Blut und das Wasser von Jesus auffängt und das ist die Kirche. Das Wasser symbolisiert die Taufe und das Blut symbolisiert die Eucharistie. Das heißt, die Kirche empfängt eben die Taufe und Eucharistie direkt von Jesus. Und das ist die Symbolik.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Pfarrer Ludo, dass Sie uns die Kirche vorgestellt haben. Jetzt haben wir zum Schluss noch ein paar Fragen zu Ihrer Person. Als wir uns vorhin unterhalten haben, habe ich schon so gemerkt, Sie haben die Freude daran, den Glauben weiter zu verbreiten, auch an Fernstehende. Und Sie wünschen sich auch solche Mitarbeiter, die dieses Feuer haben. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Herr Pfarrer, sogar über YouTube den Glauben zu verbreiten? Und zwar recht erfolgreich, weil Sie ja doch mehrere tausend Zuschauer dann haben, die sich das ansehen.
Ja, ich habe den missionarischen Geist von den Steiler Missionaren und dadurch, dass ich dann hier kam, habe ich dann auch halt entdeckt, dass viele Menschen doch nicht eine direkte Verbindung mit der Kirchengemeinde haben. Mittlerweile erreicht das Internet die Häuser, aber auch die Herzen der Menschen schneller. Und deshalb haben wir vor etwa 6 Jahren angefangen mit Videopredigten und der Redakteur der Internetzeitung von Leimen hat mich gefragt, das geistliche Wort, sogenanntes Wort zum Sonntag zu schenken. Und viele Menschen, die halt unterwegs sind, schauen sie und wie Radio Horeb eben weltweit zu hören ist, ist auch diese Videopredigt eben auch weltweit zu sehen ist. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Aber ich bekomme auch immer wieder Kritik, wenn man eben für den Glauben ganz fromm erzählen würde oder dass wir einfach auch manche Praxen in Frage stellen, warum das den christlichen Glauben kaputt macht. Und dann gibt es halt eben halt ganz viel Kritik, manchmal auch aus eigener Reihe. Aber das macht gar nicht aus. Ich gehe dann weiter. Ich will sehr gerne Jesus in der heutigen Sprache durch das heutige Medium auch bekannt geben. Und das sehe ich als meine persönliche Pflicht und das tue ich als Hobby. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es gelingt.
Ich habe den Eindruck, Sie sind dann auch ziemlich kreativ, wenn Sie Ihre Botschaft an den Mann bringen. Sie verkleiden sich schon mal. Haben Sie denn überhaupt keine Scheu vor der Kamera?
Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich scheut. Ja, aber irgendwie habe ich den Mut, für Jesus auch mich darzustellen.
Mhm. Herr Pfarrer Ludo, mir kommt vor, Sie sind sehr tierlieb. Stimmt das?
Jawohl, ich liebe die Tiere, Pflanzen. Ich habe einen Garten, da haben wir schon ganz viele Gemüsesorten eingepflanzt, Salat. Und ich habe Hühner, die ganz ordentlich Eier legen. Und wenn ich dann hingehe, kommen sie, dann muss ich irgendwie sie streichen. Und dann habe ich auch Hasen. Und eine Häsin hat jetzt auch 5 Babys bekommen. Und im Haus selber habe ich Wellensittiche. Und so bin ich einfach mal sehr glücklich in dieser Umgebung.
Wunderbar. Ja, den Wellensittich habe ich gesehen, der singt sehr schön. Was machen Sie sonst, um sich zu erholen von Ihrem doch recht anspruchsvollen Dienst?
Ja, ich arbeite auch wissenschaftlich. Ich habe schon 2 Bücher geschrieben. Ich bin jetzt gerade mit einer Psychologin, ein weiteres Buch zu schreiben, wie der Glaube auch dann heilsam wirken kann. Auf jeden Fall, wenn man halt irgendwie in der Gemeinde voll aktiv ist, dass man auch für eigene Intelligenz und für eigene halt intellektuelle Erholung oder halt Aufbau, ist es halt ganz wichtig, dass ich so etwas dann denke, nicht nur über die Politik in der Gemeinde, sondern einfach auch über etwas anderes. Aber auch ich gehe sehr gerne wandern, wenn es irgendwie halt möglich ist. Aber auch ich sehe sehr gerne auch tamilischen Fernseher.
Wie können Sie das empfangen? Über Internet?
Ja, über Internet. Und dann manchmal gibt es auch Heimatfilme. Und das ist halt immer toll, wenn man schon halt 33 Jahre in der Heimat gewesen ist, dann kann man doch irgendwie nicht alles irgendwie verlieren, oder?
Ja, haben Sie denn Heimweh ein bisschen?
Jein. Für mich ist Deutschland meine Heimat geworden. Die meisten Freunde, die ich habe, sind eben deutsch. Aber wenn ich nach Hause gehe, freue ich mich sehr, vor allem meine Mutter zu sehen. Die ist dieses Jahr 90 geworden. Und auf jeden Fall auch die Familien meiner Brüder, aber auch alle meine Freunde und vor allem auch das leckere Essen in der Heimat.
Ja, das leckere indische Essen. Können Sie uns noch vielleicht eine Einsicht zukommen lassen mit Ihrem weltkirchlichen Blickwinkel, mit Ihrer ganzen Erfahrung aus Indien? Was wollen Sie der deutschen Kirche empfehlen aus Ihrer Sicht als indischer Katholik?
Deutschland ist ein christliches Land. Dieses Land hatte die ganze Welt überzeugt für den christlichen Glauben. Das heißt, der Glaube gehört zu diesem Land. Wir dürfen diesen Glauben niemals verlieren. Ich habe in meinen Studien auch andere Religionen gelernt. Hinduismus ist die Nachbartür für mich. Islam, es gibt so viele Muslime in der Welt, vor allem in Indien als zweitgrößtes Land, die Buddhisten. Und es gibt viele andere Religionen wie Sikhismus und so weiter und so fort. In all meinen Studien, wo ich gelernt habe, habe ich keine Religion gesehen, die so befreiender ist und vor allem auch für die Liebe bestimmt ist, wie die christliche Religion. Und das ist ein großes Geschenk für die Menschheit. Und dieses Geschenk dürfen wir niemals verlieren. Und diese Religion schenkt nicht nur Leben in dieser Welt durch Nächstenliebe, sondern es schenkt uns das ewige Leben, was unumkehrbar ist, nicht mit Wiedergeburt irgendwie zu kämpfen ist, sondern das ist wirklich eine Religion, die für uns alle gut und wichtig ist. Und auch unser Land als christliches Land soll auch kämpfen für die Rechte der Christen in der Welt, vor allem auch, dass die Christen leben können. Unser Papst Franziskus hat auch gesagt, dass die meistverfolgte Religion heute ist das Christentum. Und vor allem in Indien. Und deshalb war ich schon im Bundestag, um einen Vortrag für die Bundestagsabgeordneten zu geben, auch zu überzeugen, dass wir halt politisch bewegen sollen. Gerade wenn unsere Geschwister, ein Christ oder eine Christin irgendwo am anderen Ende der Welt, wenn er oder sie lebendig verbrannt wird, weil er halt an Jesus Christus glaubt, dann ist es unsere Aufgabe als erste Welt, als reiche Welt oder als reiches Land, dass wir einfach auch politisch wie durch die Diplomatie auch dann schauen, dass die Christen behütet werden.
Ich glaube, da sprechen Sie vielen Hörern aus dem Herzen. Vielen Dank. Würden Sie uns auch noch erzählen, wie kam es eigentlich, dass Sie Priester geworden sind?
Also meine Eltern waren sehr stolz auf uns und meine Mutter hat immer wieder mit unserem Gott verhandelt. Und am Ende, als wir dann vier Buben waren, hat meine Mutter gesagt, ich nehme zwei und Gott bekommt zwei zurück. Und so sind wir eben zwei Brüder, das heißt mein Bruder und ich sind Priester geworden. Mein Bruder ist eben in der Heimat geblieben. Er hat aber in Freiburg dann promoviert. Aber ich habe dann zuerst Chemie studiert. Aber ich denke, ich habe einfach die Freude, Jesus zu haben. Und ganz besonders in einem Land, wo wir nur 2% Christen sind. Da sind wir so stolz, dass wir halt Christen sein dürfen. Und dass wir halt alles tun können. Und dass diese kleine indische Kirche mit 2% in der ganzen Welt missionarisch unterwegs ist. Das können Sie sich nicht vorstellen, ja. Aber wir sind so stolz, dass wir halt Christen sind. Und diese Freude wollen wir einfach mal zurückgeben. Vor allem, wenn wir durch die europäischen Missionare diesen Glauben bekommen haben. Es ist gerade unsere Pflicht, eben nach Europa zurückzukommen und zu sagen, hey Leute, wo ist euer Glaube? Und warum glaubt ihr wenig? Oder warum ist der Glaube so lahm geworden? Kommt, wir wollen halt miteinander feiern, miteinander uns freuen, dass wir halt Jesus Christus haben.
Also Sie haben sich freiwillig für Deutschland entschieden?
Genau.
Und warum? Wenn ich ganz frech bin, frage ich, warum tun Sie sich das an? Ist es nicht, hat man nicht mehr Respekt als Priester in Indien? Hat man nicht, gehen die Leute nicht ein bisschen mehr mit? Muss man in Deutschland nicht mehr Kraft aufwenden, um die Leute für die Kirche zu interessieren?
Ganz genau, Frau Faustmann. Es ist nicht immer leicht, hier zu sein, aber das ist eben das Los für alle Missionare. Ja, weil wir müssen einfach mal dort anfangen oder dort wachsen, wo wir halt eingepflanzt sind. Und manchmal, wenn ich nach Hause gehe, denke ich, oh mein Gott, super, da sind so viele Kinder, junge Menschen und nach der Heiligen Messe kommen sie einfach mal gerne mit dem Priester zu sprechen und sie wollen den Segen bekommen und sie sind so freudig und manchmal schlafen sie sogar in der Kirche und sie machen alles, aber hier ist es immer ein bisschen halt schwierig und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Kirche in Deutschland ist auch eine ganz gute und wichtige Kirche ist. Ich kenne keine Kirche in der ganzen Welt, die so spendabel ist für die armen Menschen in der ganzen Welt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Glaube auf jeden Fall zurückkommen wird, dass der Glaube wieder die Heimat in unserem Land hier in Deutschland finden wird.
Wunderbar, Herr Pfarrer, vielen Dank. Darf ich Sie jetzt noch bitten, uns zu sagen, auf was dürfen sich die Zuhörer freuen, wenn sie die Heilige Messe im Radio hören werden, das Patroziniumsfest Herz Jesu? Wie wird die Heilige Messe gestaltet werden?
Die Heilige Messe ist eine Umarmung Gottes. Jeder Mensch, der an der Heiligen Messe teilnimmt und die Liebe Gottes durch Messopfer erfährt, bekommt eben eine Umarmung, die uns niemals verlässt. Und vor allem, wenn wir halt das jetzt Jesu-Fest feiern, da sieht man einfach mal diese wunderbare Liebe Jesu für uns Menschen. Und wenn Sie an dem Tag mit mir den Gottesdienst feiern werden, werden Sie im Herzen spüren, dass es Ihnen wärmer wird. Vor allem auch, dass die Liebe Jesu in dieser Heiligen Messe sehr spürbar ist. Und das habe ich auch immer wieder auch erlebt bei der Handauflegung und so weiter und so fort, dass Gott auch uns heute gerade in unserer Situation berühren kann. Und die Heilige Messe ist der beste Ort und die beste Zeit dafür.
Ja, da freuen wir uns sehr auf die Heilige Messe. Jetzt wollen wir Pfarrer Durdo noch bitten, uns seinen priesterlichen Segen zu geben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne, behüte und begleite euch und alle Menschen, die euch nahestehen und die Menschen, die euch nicht mögen. Der allmächtige, gnädige, barmherzige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.